Jetzt verrate ich die Geheimnisse für die Klausur, jetzt. Gut, also erstmal zur Korrektur der Fehler, die ich gemacht habe. Ja. Und das ist, ja, ich dachte eigentlich, es wäre ein etwas schwererer Fehler. Wo war die junge Dame, die mich darauf aufmerksam gemacht hat? Die ist nicht da, aber das war eh eine sehr schlaue Bemerkung. Und zwar die folgende. Also erstmal habe ich hier unten, na, mal noch ein bisschen einen Laserpointer hinzufügen. Was wir ja bei diesem Breadth First hatten, war, dass wir gesagt haben, wir wollen die Knoten mit Integers kodieren. Ja? Und es wäre natürlich auch noch viel cooler, das haben Sie auch sicherlich sich schon gedacht, wenn wir gleich eine Klasse Node hätten, die die Knoten repräsentiert. Ja? Dann müssten wir halt die Queue nicht mit Integer parametrisieren, sondern zum Beispiel mit Node. Ja? Und dann wäre halt, müsste man halt auch den Code ein bisschen umschreiben. Ich habe das jetzt nicht gemacht, weil ich glaube, dass es hier nicht so sehr auf Eleganz in der objektorientierten Modellierung drauf ankommt, sondern hauptsächlich drauf, dass man schnell kapiert, was Sache ist. Und da assoziieren wir jetzt halt einfach einen Knoten mit einer Zahl. Ja? Jetzt hat Ihnen die Hanna vorletztes Mal schon erklärt, dass es ja sogenannte Wrapper-Klassen in Java gibt. Ja? Unter anderem gibt es, oder insbesondere gibt es für jeden primitiven Typ, also für Int, für Float, für Double, für Boolean, gibt es auch eine entsprechende Klasse. Ja? Also für Int ist es zum Beispiel die Klasse Integer mit großem I geschrieben. Ja? Und diese Objekte dieser Klasse enthalten als Attribut einfach nur ein Int-Variable. Das ist sozusagen der Wert. Das habe ich auch das letzte Mal schon mal nochmal so erklärt. To wrap im Sinne von Wrapper heißt ja umfassen. Das heißt, das sind nur ein bisschen luxuriösere Objektcontainer für so einen primitiv typisierten Wert. Ja? Jetzt, warum erzähle ich das? Naja, wenn wir Knoten mit Zahlen kodieren, ja, und solche Objekte wie jetzt diese Schlange, diese Queue haben, die jetzt mit diesen Knotenkodierungen parametrisiert ist, dann können wir jetzt natürlich hier in die Spitzenklammer nicht int reinschreiben, ja, sondern Klassen, die zur Parametrisierung von Generics dienen, die müssen natürlich Klassen sein und keine primitiven Typen. Deswegen haben wir das jetzt hier mit Integer parametrisiert. Wohl haben wir aber im Code hier, wenn wir zum Beispiel hier von einem, diese Zeile hier, int v, ja, da ist natürlich v jetzt eine primitiv typisierte Variable. Okay? Das heißt, so wird der Code einfach ein bisschen lesbarer. Das heißt, eigentlich müssten wir Q natürlich mit Integer parametrisieren. Hier haben wir das aber jetzt einfach mal so getan, als wäre das so halbwegs auch in Ordnung. Ja? Der Code würde so auch funktionieren, aber ich glaube, die wichtig ist, wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass Ihnen die Objektorientierungsimplikationen ein bisschen klar sind. Ja? Das also als erste Ergänzung, sagen wir mal, vielleicht nicht Verbesserung des Codes. Zum Zweiten hatten wir ja diese Diskussion mit dem, wie viele Möglichkeiten gibt es und dem n Quadrat. Da hatten Sie beide mich darauf hingewiesen. Ja, und das war hier, wo wir das nochmal diskutiert haben. Das wische ich vielleicht auch gerade nochmal aus. Diese Geschichte hier, wo wir jetzt mal nochmal ein bisschen drauf eingehen, um das klar zu machen. Ja. Und zwar folgendes. So, wo hat der Onkel Kreide? Der Onkel hat die Kreide da. Das ist übrigens sehr lustig, wie viele verschiedene Kreidesorten es gibt an dieser Universität. Geeignete und mehr als ungeeignete. Ja? Wenn ich n Knoten habe, wie viele Paare von Knoten kann ich denn machen? Ja, und zwar Paare im Sinne von dieser Mengenklammer. Ja, das heißt, wenn Sie so wollen, wie viele ungerichtete Kanten kann es denn geben? Okay? Und das ist kombinatorisch doch gerade n über 2. Ja? Und n über 2 ist nichts anderes als n mal n minus 1 halbe. Ja. Nehmen wir mal an, wir haben 3 Knoten. Ja. Wie viele ungerichtete Kanten kann ich höchstens haben? Naja, 3. Ja. Oder wenn ich das Ganze als Matrix aufmale, ja, dann ist es doch eine 3 mal 3 Matrix, die mir für jeden Eintrag hier, den ich jetzt hier mal mit so einem Kringel bezeichne, hier entweder 1 oder 0 hat. 1 dann, wenn wir eine Verbindung haben und 0, wenn wir keine Verbindung haben. Ja? Das heißt, was wir auf jeden Fall schon mal rausnehmen, ist die Diagonale, weil sowas machen wir in aller Regel hier jetzt jedenfalls mal nicht. Ja? Das heißt, das gibt's bei uns nicht. Ja? Wenn wir einen ungerichteten Graph haben, wo wir also keine Pfeilchen dran haben, dann ist klar, dass zum Beispiel hier das Matrix-Element 2, 1 denselben Wert haben muss wie das Matrix-Element 1, 2 muss denselben Wert haben wie das Matrix-Element 2, 1. Ja? Also wenn eine Kante hier existiert, dann muss auch hier eine Kante existieren. Das heißt, in anderen Worten, die Matrix ist symmetrisch. Wenn wir eine symmetrische 3 mal 3 Matrix haben, kann es höchstens 3 unabhängige Matrix-Elemente geben, ja? Weil die hier unten, die müssen ja gleich sein, beziehungsweise gespiegelt gleich sein. Ja? Das ist eine sogenannte Adjazenzmatrix. Das ist also eine Graphendarstellung, wo wir sagen, wir haben die Knoten 1, 2, 3 und wir haben dann eine 1, wenn zum Beispiel 1 mit 2 verbunden ist. Dann steht hier eine 1. Ja? Und bei einer symmetrischen Adjazenzmatrix haben wir einen ungerichteten Graph. Und wenn diese Adjazenzmatrix jetzt nicht mehr symmetrisch ist, ja, das heißt, die Diagonale nehmen wir weg, ja, dann können wir zum Beispiel auch Pfeilchen da dran haben. Ja. Da kann es zum Beispiel sein, dass das Element 3, 2, 1 ist, ja, weil von hier nach hier ist eine Kante und von 2 nach 3 ist auch eine 1. Das wäre symmetrisch, ja. Aber von 1 nach 3 gibt es eine Kante, aber von 3 nach 1 keine. Ja? Das heißt, wie viele Möglichkeiten habe ich dann? Dann habe ich nicht mehr 3 Möglichkeiten, also 3 mal 2 durch 2, 6 durch 2 gleich 3 Möglichkeiten, sondern ich habe 6 unabhängige Matrix-Elemente. Ja? Das heißt, für einen gerichteten Graphen muss ich einfach die 2 hier wegstreichen. Und ich glaube, dann sind wir uns auch einig, oder? Oder gibt es noch Zweifel? Passt? Okay, gut. So, das war nochmal beides zur Erläuterung. Jetzt kommen wir zu was Interessanterem. Ist jetzt vielleicht die Dame eingetroffen, die mich auf den Fehler aufmerksam gemacht hat? Oder hat die sich entschieden, der Kroder erzählt nur Mist, da gehe ich nicht mehr hin? Keine Ahnung. Okay, gut. Das war auf jeden Fall eine äußerst geniale Bemerkung, denn vorher sah dieser Teil des Codes, ja, sah so aus. Ja? Sie erinnern sich, mark w parent dist marked. Ja? Jetzt hat die Frau zu Recht auf Folgendes hingewiesen, wenn ich jetzt einfach hier so iteriere, wie in der Vorschleifenteil, wo jetzt der Laserpointer steht, ja, dann kriege ich ja gerade nicht die Nummern der Knoten, zu denen V adjazent ist, sondern nodes adjacent to V ist ja ein Array, das von der fiktiven Methode nodes adjacent to auf dem Graphen produziert wird, ja, und das kann, dieses W ist einfach der Zählindex auf diesem, ist der Zählindex hier auf diesem Array. Ja? Und es sind nicht die Knoten selber. Ja? Das heißt, das hier oben ist der falsche Code. Richtig ist es, wenn wir hier jedes W ersetzen durch nodes adjacent to und dann Index W. Ja? Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. wenn wir hier mal hinschauen, ja, die Knoten, die adjazent zu 3 sind, also die wir von 3 in einem Schritt erreichen können, das sind die Knoten 6 und 7. Ja. Das, wenn ich aber ein Array habe, Nodes adjacent to V, wie sieht dieses Array aus? Ja, das Array sieht doch so aus. Das hat, dann machen wir vielleicht mal einfach mal so eine Klammer. 6, 7, ja. Und das ist Nodes adjacent to V 0. Und das ist Nodes adjacent to V 1, ja. Das heißt, hier haben wir ja lediglich den Index in dem Array, ja. Und das war vorher unser W. Das ist aber natürlich Unsinn. Also wenn Sie es nochmal vergleichen, vorher stand hier W, W, W und W. Und korrekt ist natürlich, wenn wir Nodes adjacent to an der W-ten Stelle hier reinschreiben. Und zwar hier, hier, hier und hier. Ja? Also das war, wie gesagt, aus Ihrem Kreise ein guter Hinweis. Klammer auf, 2 Generationen BWLer haben ihn nicht bemerkt. Kleiner Scherz. Ja, aber gut, ich habe das bei den BWLern 2-mal gehalten. Vielleicht haben sie es auch alle bemerkt und haben sich gedacht, jo, der Gro, sind wir mal mild, der Typ hat eh nicht alle Tassen im Schrank. Ja? Weiß ich nicht. Ja? Gibt es irgendwen, der das jetzt überhaupt nicht verstanden hat? Ruhig sagen, es ist ja keine Schande. Also oben der falsche alte Code, unten der korrigierte neue Code. Ja? So ist es richtiger. Was ich mir auch erlaubt habe, ist hier das große G korrekt durch ein kleines G zu ersetzen. Das heißt, hier Graph klein g. Okay? Also das haben wir ja auch besprochen, dass das auch Unsinn war. Ansonsten, der Algorithmus selber stimmt natürlich, zumindest vom Inhalt her. Ja? Gut. Gibt es noch irgendwelche Fragen zu Depth First? Gut, dann machen wir einfach mal unauffällig weiter. So, Rekursion. Also, wir sind immer noch dabei, Beispiele zu finden, warum wir uns überhaupt mit Sequenzen beschäftigt haben. Und mein Reden ganz am Anfang der heute morgigen Stunde war ja, es gibt Stacks und Queues. So. Und Sie wollen ja immer gerne wissen, wozu kann man was verwenden. Jetzt haben wir ein schönes Beispiel gehabt, wozu man eine Queue verwenden kann. Und jetzt nochmal überlegen Sie sich, warum wir für diese Breitensuche genau eine Schlange brauchen und keinen Stack. Ja? Denn, wie gesagt, bei der Schlange ist es so, ich bin bei einem Arzt und er hat 10 Ärzte, die ich von da aus erreichen kann. Ich will zuerst alle 10 abarbeiten, bevor ich dann hier beim Äußersten, beim 10. hingehe oder beim 1. und mir seine 6 Nachbarärzte anschaue. Bei dem 9. seine 5 Nachbarärzte, bei dem 8. seine 14 Nachbarärzte. Immer genau in dieser Reihenfolge. Erst die 10, dann die, die in Entfernung 2 sind, dann die, die in Entfernung 3 sind. Ja? Und um das zu erreichen, ist natürlich ganz wichtig, dass ich bei der Schlange vorne abarbeite und hinten diese adjazenten Nodes in Paketen reinpacke. Ja? Hinten reinpacken, vorne abarbeiten. Wenn ich einen Stack nehmen würde und vorne abarbeiten und vorne reinstecken, dann würde ich genau die Tiefensuche machen. Da würde ich zuerst sagen, ich habe ein schönes Aknemittel, ja, Sie kaufen es, vielen Dank. Können Sie mir einen Kollegen empfehlen? Sie haben 10 Kollegen. Okay, gut, dann gehe ich mal zum 1. Ja? Können Sie mir Aknecreme, super, können Sie mir Kollegen empfehlen? Sie haben 6 Kollegen, ja, prima. Ja, guten Tag. Ja, guten Tag. Ja, guten Tag. Und Sie merken, die anderen bleiben alle da erstmal liegen. Ja, ich gehe erstmal so hin, bis ich einen Arzt gefunden habe. Sie haben gar keine Kollegen. Vielen Dank. Ja. Servus. Ich habe Ihren 1. besucht. Jetzt besuche ich Ihren 2. Kollegen. Ja. Das ist Backtracking oder Depth First. Und das funktioniert natürlich genau, wenn ich den gleichen Kram mit einem Stapel statt mit einer Schlange mache. Ja. Kriege ich einen ganz anderen Algorithmus raus. So. Gut, Tiefensuche könnte man jetzt zum Beispiel als Hausaufgabe machen. Wie gesagt, manche haben mich ja auch gefragt, gibt es eigentlich keine Hausaufgaben zu dem Algorithmenteil? Ich habe mir gedacht, Sie haben eh schon genug zu tun, lassen wir das erstmal. Wenn Sie wollen, kann ich natürlich noch ein 10. und 9. Aufgabenblatt machen. Ja? Also kein Problem, wenn Sie es wollen. Wer ist dafür, dass ich noch mehr Aufgabenblätter mache? Hände hoch. Ja, exzellent, prima. Dann mache ich noch Aufgabenblätter, kein Problem. Gut, aber natürlich erst heute, später dann. Ja? So. Und vielleicht mache ich noch eins. Gut. Also, ein Aufgabenblatt wird dann zum Beispiel sein, implementieren Sie die Tiefensuche, wenn wir wissen, wie die Breitensuche geht. So. Jetzt wollen wir aber noch eine zweite Anwendung uns anschauen für Stacks, die wesentlich typischer ist in der Informatik oder ja vielleicht auch ein bisschen wichtiger. Und das ist Rekursion. Was ist denn jetzt einfach eine Rekursion? Ganz banal gesprochen ist Rekursion die Technik, eine Funktion durch sich selbst zu definieren. Und das ist das, was man Ihnen in der Schule immer als logisch unbefriedigend vorgestellt hat. Wenn man eine Definition gibt, dann soll man nicht Rückbezug nehmen auf das zu definierende Konzept. Ja? Also, was ist abseits?
Wenn man an der Kasse steht und schon einkauft und die Frau eine Freundin von hinten noch eine Tasche vorschmeißt.
Ich verstehe, ja, das ist gar nicht schlecht. Also viele Leute sagen ja dann erstens mal, abseits ist wenn. Ja, ist eigentlich rhetorisch schon mal schlecht, weil man muss nicht sagen, abseits, oder man sollte nicht sagen, abseits ist wenn, sondern man müsste sagen, abseits ist eine bestimmte Stellung von Spielern zum Ball in einer bestimmten Spielsituation. Die Stellung ist gekennzeichnet durch, die Spielsituation ist gekennzeichnet durch. Das wäre so eine Definition, die keinen Bezug auf sich selbst nimmt. Rekursion nimmt aber Bezug auf sich selbst. Zum Beispiel, was ist Fakultät? Fakultät von N. Fakultät von N lässt sich berechnen als N mal Fakultät von N minus 1. So. Und damit ist erstmal natürlich wenig gewonnen, weil wenn man nicht weiß, wie man Fakultät berechnet, scheint man damit erstmal auf dem Holzweg zu sein. Ist man aber nicht. Denn am Ende kommen wir, wenn wir diesen rekursiven Faden folgen, zu einem elementaren Fall. Und das ist das zweite Ingredienz von rekursiven Definitionen. Sie müssen also angeben, wie man von einer Problemlösung durch Rückgriff auf die Lösung selbst zu den nächsten Problemlösungen kommt. Und als zweites Ingredienz für bestimmte Basisfälle die Lösung explizit angeht. Und das ist für Fakultät zum Beispiel so, dass ich eben hier diese Definition durch Rückgriff mache und dann sage, wenn n aber 0 ist, dann ist der Wert von n Fakultät 1. Ja? Und auf diese Art kann ich ja rezeptartig mir auch 35 Fakultät ausrechnen. 35 Fakultät ist 35 mal 34 Fakultät. 34 Fakultät ist 34 mal 33 Fakultät. So lange runter, bis ich dann mal 0 Fakultät habe und das ist 1. Das heißt, ausführliche Rekursion ist die Formulierung der Lösung eines Problems durch Rückgriff auf die Lösung selbst. Man gibt für Basisfälle die Lösung an und Regeln, wie sich ein allgemeines Problem in Richtung der Basisfälle aufteilen lässt. Ja? Und diese Aufteilung kann zum Beispiel hier, wie bei den Fibonacci-Zahlen, auch so sein, dass ich sage, die Fibonacci-Zahl von n ist die Summe der zwei nächst kleineren Fibonacci-Zahlen. Ja? Das ist also in diesem Sinne eine ja, vielleicht etwas kompliziertere Rekursion. Also wer Mario Merz, so heißt er, glaube ich, diesen Künstler kennt, der immer gerne Reisigbündel und Neonröhrenzahlen kombiniert, gibt zum Beispiel auch in der Pinakothek der Moderne oder im Hamburger Bahnhof in Berlin, ganz bekannter moderner Künstler, der stellt gerne Fibonacci-Reihen mit seinen Kunstwerken dar, ist zum Beispiel auch interessant für die Vermehrung von Kaninchen. Wer sich also als Zoologe wähnt und weniger als Kunsthistorikerin, Ja, gibt es auch bei der Vermehrung von Säugetieren. Und die Fibonacci-Reihe ist eben so definiert, das heißt, das ist die Regel, wie sich das allgemeinere Problem in Richtung der Basisfälle weiter ausrechnen lässt. Und die Basisfälle sind einfach für n gleich 1 und n gleich 2 jeweils 1. Das heißt, Sie können natürlich das Ganze auch rückwärts lesen. Fibonacci von 1 ist 1, Fibonacci von 2 ist 1, Fibonacci von 3 ist 1 plus 1, Fibonacci von 4 ist 1 plus 2 ist 3 und so weiter. Ja? 5 und so weiter. Also man kann das Ganze also auch von unten zählen. Um es hier also nochmal explizit hinzuschreiben, ich bin immer wieder von diesem nekrotischen Schwamm fasziniert. Wer da mal irgendwas Schwarzes mit aufgewischt hat, keine Ahnung, was das war. Wahrscheinlich werde ich irgendwann an Aspergillose eingehen, wenn ich hier weiter wische. Aber gut, Dozenten sind ersetzbar. Also, Fibonacci von 1, Fibonacci von 2, ja, Fibonacci von 3, ja, von 4, sorry, von 5 und so weiter. Also das ist die Reihe, ja, halt in die andere Richtung gelesen. Nützt Ihnen natürlich nichts, wenn Sie den Fibonacci-Wert von 5423 haben wollen. Ja. Dann, mein Gut, was heißt, nützt Ihnen nichts? Sie können das natürlich in beide Richtungen ausrechnen. Ja. Gut. Das ist also Rekursion. Ja. In Java sieht das Ganze zum Beispiel so aus. Wir haben ja die Fakultätsfunktionen schon in verschiedenen Varianten gehabt, mit while, mit for, verschiedene Sachen. Ja. Und das ist jetzt eine Formulierung, die genau diese rekursive Definition 1:1 umsetzt. Ja. Das heißt, hier zum Beispiel habe ich jetzt in dem Methodenaufruf von Factorial wieder einen Methodenaufruf von Factorial. Und das ist natürlich erstmal ein bisschen seltsam. Ja, also wie kann ich in einer Methode die Methode selbst aufrufen? Jetzt ist natürlich die Antwort, wir haben beim prozeduralen Programmieren gesagt, der Witz ist ja eigentlich, dass ständig irgendwelche Methoden halb fertig sind. Die läuft bis hierhin ab, dann ruft sie die auf. Die läuft wieder bis hierhin ab, dann ruft sie die auf, die läuft ganz durch, dann kommt sie hier wieder zurück, dann kommt hier wieder ein Stück, ist fertig, hier läuft es dann auch wieder. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt haben wir typischerweise eine ganze Menge von Methoden, die irgendwo halb fertig sind, das heißt halb durchgelaufen, ja? Weil ja in der Zwischenzeit viele andere Aufrufe erfolgt sind. Und das ist natürlich keine Kunst zu sagen, ich rufe von einer Methode eine andere auf, aber es ist genauso wenig eine Kunst zu sagen, ich rufe von der Methode einfach sich selbst wieder auf. Warum denn nicht? Da habe ich zum Beispiel 5 halbfertige Abläufe derselben Methode, den 6. den gibt's auch noch, dann läuft es durch, dann kann der 5. durchlaufen, dann der 4., der 3., der 2. und so weiter. Ja? Das heißt, im Grunde genommen ist es gar nicht weiter mystisch, dass eine Methode sich selber aufruft. Warum sollte das mystisch sein? Ob sie sich selbst aufruft oder eine andere, ist eigentlich schiedendidi. Ja? Jetzt müssen wir uns nur überlegen, wie verwaltet man das, diese große Menge halbfertiger Aufgaben. Ja? Und Sie erinnern sich ans letzte Mal, da hatte ich Ihnen ja ein Beispiel gegeben. Ja? Sie sind sozusagen gerade beim Lernen für OC, dann kommt die Mutter, Freundin, Tante, wer auch immer rein. Jung, ich habe einen Zwetschgenkuchen gebacken, also Lernen unterbrechen, Zwetschgenkuchen. Ja, Zwetschgenkuchen ist halb gegessen, ruft die Freundin an, du, mir geht's so schlecht, mein Goldhamster ist gestorben. Also Freundin trösten, ja, während man die Freundin tröstet, ruft irgendwie der Kumpel auf dem Handy an, willst du nicht Champions League gucken kommen, ja? Also irgendwie Freundin abwürgen, dem Kumpel zusagen, trösten durch Abwürgen irgendwie klar machen, ja? Dann Kuchenstück auf, fertig aufessen, dann OC fertig lernen und ab zum Kumpel, weil die Freundin wird schon zurechtkommen mit dem Tod des Goldhamsters. Je nachdem, ja, wie auch immer Sie es machen wollen. Was macht man also? Man hat im Prinzip einen Stapel von halb erledigten Aufgaben. Halb fertig gelerntes OC, okay, ist abgeschlossen, aber nur halb. Dann halb gegessener Kuchen, dann halb getröstete Freundin und obendrauf vielleicht noch, keine Ahnung, halb gegucktes Champions League Spiel, ja? So. Und der Witz ist, Sie können jedes Mal, wenn jetzt eine Aufgabe fertig ist, also Champions League geguckt, Freundin getröstet, Kuchen gegessen, dann können Sie einfach da wieder an weitermachen zu lernen, wo Sie aufgehört haben, richtig? Das heißt, die Lernmethode ist bis dahin durchgelaufen, dann wurde die Kuchenmethode aufgerufen, die ist auch halb durchgelaufen, dann kommt die Goldhamster-Tröstmethode und so weiter, ja? Das heißt also, zu jedem Zeitpunkt, was müssen Sie sich merken von den halb erledigten Aufgaben? Sie müssen sich merken, bis wohin bin ich gekommen, ja? Und Sie müssen sich merken sozusagen, was war mein Zustand bis dahin? Wo habe ich den Bleistift hingelegt? Was wollte ich da gerade noch nachgucken? Welche Verbindungen? Bla, bla, bla. Ja? Mit anderen Worten, bei Methoden, Sie müssen wissen, bis zu welcher Zeile Sie gekommen sind und Sie müssen sich den Zustand merken. Das heißt, die Werte all der Variablen, die Sie zu dem Zeitpunkt zur Verfügung hatten. Und was war das? Wir haben gesagt, die als Parameter übergeben werden und die lokal definierten im Wesentlichen. Ja, das ist das, was Sie bis dahin einfach sich merken müssen. Und wenn Sie dann an der Stelle weitermachen, kein Problem, können Sie ja machen. So. Und das merken wir uns in Stacks. Okay? Das heißt, die ganze Geschichte sieht jetzt so aus. Wir haben eine Klasse und die hat zwei Methoden. Jetzt einfach mal Sum Method 1 und Sum Method 2. Sum Method 1 hat zwei Parameter und zwei lokale Variablen, Local 1 und Result. Und diese Methode hat ein Parameter und eine lokale Variable. Ja, so. Und wir haben jetzt irgendwo zunächst mal den Aufruf von Sum Method 1. Sum Method 1 läuft bis hierhin und ruft dann Sum Method 2 auf. Ja, so. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht dieser sogenannte Call Stack denn nun wirklich aus? Also erstmal gibt es hier diesen blauen Speicherbereich, wo die ganzen Attribute liegen. Den kennen wir schon im Prinzip. Ja. Dann gibt es diesen grünen Speicherbereich, wo der ganze Code liegt. Ja. Und dann gibt es irgendwo noch so diesen schmutzgelben, orange-ekligen Speicherbereich, wo man sich diese halb erledigten Aufgaben merkt. Das ist der sogenannte Call Stack. Das heißt, es ist einfach nur ein Speicherbereich, wo all das liegt, was ich wissen muss, um wieder korrekt zurückspringen zu können, ja, und meine halb erledigten Aufgaben weitermachen zu können. Das heißt, also erstmal schauen wir uns mal Sum Method 1 an. Sum Method 1 ruft hier in dieser Zeile, ja, Sum Method 2 auf. Und nehmen wir mal an, diese Zeile würde fiktiv in der Speicheradresse 5467 liegen, ja. Das heißt, das ist das, wo ich nachher meinen Wert hin zurück übergeben muss. Dahin muss ich zurückspringen, ja. Das heißt, wenn ich hier meine halb erledigte Methode habe, was muss ich machen? Ich muss mir diese Param1, Param12, diese lokalen Parameter, diese Übergabeparameter merken, Local1 mir merken und Result, gut, ist jetzt hier eh noch nicht definiert, muss ich mir eigentlich nicht merken. Ja? Das hat alles irgendwelche Werte zu diesem Aufrufzeitpunkt, also Param1, 1, vielleicht 12, Param12, 34, Local One offensichtlich 5. Ja? Und ich muss wissen, wohin muss ich zurückspringen. Ja? Sorry, hier muss ich natürlich, ups, nee, hier ist ein Fehler. Hier muss es nicht 5899 heißen, sondern 5467, weil da muss ich hin zurückspringen. Ja? Das heißt, diesen Wert und diesen müssten Sie tauschen. Das mache ich auch noch auf den Folien. Ja? Das heißt, ich muss mir merken, was ist mein lokaler Ausführungszustand und wohin muss ich zurück, wenn ich später mal an den Start gehe. Ja? Beziehungsweise, nee, es stimmt doch, Ja? Weil ich ja ursprünglich mal hier mal dieses Sum Method 1 mir angeguckt habe. Ja? Das heißt, die wurde ja zuerst mal aufgerufen, hier mit 12 und 34. Und das ist die Stelle, wo ich nachher dann zurückspringen muss, wenn die ganze Methode 1 fertig ist. Hier bei dem Aufruf muss ich mir erstmal das ganze Zeug von Sum Method 2 merken, ja? Dass also ich dann irgendwann mit 17 hier aufrufe und dann mit 8. Und dann, wenn ich hier fertig bin, dann muss ich an 5467 zurückspringen, also an diese Stelle. Das heißt, das ist die halb erledigte Aufgabe Sum Method 1. Wenn ich die ganz erledigt habe, dann springe ich natürlich hierhin zurück. Ja? Und während ich diese Aufgabe erledige, liegt auf dem Call-Stack das. Ja? Während ich darauf arbeite, das heißt, die Werte ändern sich. Irgendwann bin ich fertig und dann springe ich natürlich an diese Stelle zurück. Und das ist die Stelle, die ich mir hier gemerkt habe, 5467. Ja? Okay. Das heißt also, wie auch immer die genaue Buchhaltung ist, ich muss mir die halb erledigten Aufgaben so merken, dass ich, wenn ich mit dem Kuchenessen fertig bin, mit dem OC-Lernen direkt weitermachen kann. Machen wir mal ein bisschen anschaulicheres Beispiel. Ja? Also nochmal, dieses Ding heißt Stack oder Call Stack und das hier ist das obere Ende. Das heißt, ich lege hier immer die Sachen drauf. Wenn jetzt diese Methode auch wieder andere Methoden aufrufen würde, würden dann immer weitere Einträge auf den Call-Stack draufkommen. So lange, bis irgendwann die Sache beendet wird, dann wird der Stack nicht mehr größer, sondern irgendwann auch wieder kleiner. Ja? Dieses blaue Zeugs, wo die Objekte reinkommen, das nennt man auch Heap, diesen Speicherbereich. Ja? Nur als Informatik-Allgemeinbildung. Das ist, Achtung, nur sehr grob schematisch richtig. Das heißt, ja, habe ich gesehen gleich, das heißt, in Wahrheit ist es vielleicht noch einen kleinen Tacken komplexer, beziehungsweise da gibt es noch ein paar mehr Informationen und natürlich sieht es im Speicher nicht so simpel aus, aber im Großen und Ganzen gibt das schon die Idee wieder. Ja? Also Sie erinnern sich, unser Speichermodell ist ja, sagen wir mal, ein bisschen simpel, ja? Aber okay, so. Nein, hat mit Rekursion noch überhaupt nichts zu tun. Das ist insgesamt wie Methodenaufrufe, egal wie. Richtig. Jetzt, der Witz ist aber, wenn ich jetzt Rekursion mache, funktioniert es ganz genauso.
Da könnte ich doch dann jetzt quasi sagen, dass ich quasi das Ergebnis aus Methode 1 dann als Ergebnis für den nächsten Schritt, zum Beispiel für Methode 2 machen möchte, als Local-Wert und dann.
Nee, weil wenn ich von 1 nach 2, nach 3, nach 4 wechsle, ist es ja gerade nicht Rekursion, sondern Rekursion ist, wenn Method 1 sich wieder selbst aufruft. Ja. Dann liegen auf dem Stack immer halb erledigte Instanzen von Method 1. Ja? Statt jetzt, das heißt also, ich werde im OC-Lernen unterbrochen, weil ich feststelle, ich habe irgendwas dort nicht kapiert, dann mache ich das erstmal und lerne dann an der anderen Stelle weiter. Das ist eher rekursiv. Ja? Und auch ein bisschen komplexer vielleicht zu verstehen ist, aber deswegen erkläre ich es an der Stelle, ist nichts anderes wie der generelle Call-Stack beim Auflösen von diesen halb erledigten Aufgaben. Wie gesagt, ob die halb erledigte Aufgabe jetzt aus verschiedenen Aufgaben besteht oder aus derselben, die zum verschiedenen Grad erledigt ist oder mit verschiedenen Parametrisierungen, ist völlig egal. So, hier jetzt nochmal ein bisschen simpleres Beispiel, diese Geschichte mit dem Factorial. Ja? Das Graue ist unsere rekursiv formulierte Fakultätsmethode. Das heißt, die ruft sich selber wieder auf. Und was ist daran dann halb erledigt? Naja, zu dem Zeitpunkt, wenn ich sie hier erneut aufrufe, bin ich ja mit dem ersten Aufruf schon mal bis hierhin gekommen. Dann gehe ich in eine neue Instanz rein und komme wieder bis hierhin. Und wieder bis hierhin und wieder bis hierhin, so lange, bis ich mit n so weit runter bin, bis ich den elementaren Fall habe. 1, 2, Test. Ja. Bis ich den elementaren Fall habe. Okay. Das heißt also, irgendwer sagt, hallo, ich bin CCC und ich möchte als Ergebnis nachher die Fakultät von 3 haben. Das ist also dieses mauve-farbene oder pfirsichfarbene Stück Code. Das wird jetzt hier bei dem Aufruf hier irgendwo erstmal als unerledigte Aufgabe auf den Stack getan. Das heißt, hier ist ja vorher eine ganze Menge passiert, ja, und irgendwie habe ich auch so eine noch nicht ganz gefüllte Variable CCC, ja. Und das ist also dieses pfirsichfarbene Ding. Das ist also bis hierhin gelaufen und dann kommt jetzt ein Aufruf von Factorial. Das heißt, das bleibt jetzt erstmal auf dem Stack liegen. Ja? Und das Aktive wird jetzt von nun an immer mit diesem pfirsichfarbenen bezeichnet. So. Das heißt, als nächstes, also vereinfachen wir das jetzt einfach mal, dass wir jetzt ein bisschen mehr Platz kriegen. Das heißt, diese ganzen Rücksprungadressen, Aufrufobjekte und so, das lassen wir jetzt erstmal weg. Das heißt, das ist unser aktueller Bezugsrahmen. Der ist bis hierhin halb erledigt und den braten wir hier auf den Stack. So. Das heißt, dann wird jetzt hier zum ersten Mal hier reingesprungen und dann erledigen wir das. Das heißt, wir machen ein neues Ding auf den Call-Stack drauf, ja, wo zum Beispiel jetzt diese Übergabeparameter, also mein N, das ist ja 3, und die lokale Variable temp, jetzt hier Gesundheit auf dem Call-Stack liegen. Und lokal wird jetzt hier drauf rumgewurschtelt. Ja? Und dann kommen wir irgendwann bis hierhin und dann wird Factorial jetzt wieder aufgerufen, allerdings mit n-1. N ist jetzt in der aktuellen Iteration aber 3, also machen wir einen neuen Aufruf von Factorial mit n gleich 2. Das heißt, es kommt hier wieder was auf den Stack drauf, nämlich eine neue Aufgabe, Factorial von 2 ausrechnen. Factorial von 3 ist aber noch gar nicht ausgerechnet. Factorial von 3 ist sowas wie OC-Lernen, da sind wir noch lange nicht fertig. Das ist halb erledigt und liegt jetzt als zweites im Stack. Ganz oben ist das pfirsichfarbene Etwas, wo wir gerade aktuell dran rummachen. Ja, N ist 2, Temp, ja, immer noch 0, okay. Jo, auch hier kommen wir irgendwann dann dahin, sorry, in diesem vorherigen Schritt, dass wir nun diesen Aufruf haben, also Factorial von n-1, n war 2, also Factorial von 1. Also wieder was auf den Stack draufgepackt, hep, und jetzt ist die Aufgabe Factorial von 1 auszurechnen. Prima, können wir immer noch machen. Jetzt müssen wir offensichtlich hier Factorial von 1-1, also Factorial von 0 ausrechnen. Neue Aufgabe, neues Glück, Halleluja. Ja, also das ist jetzt schon die vierte Aufgabe, die wir erledigen müssen. Jetzt gehen wir hier rein, temp ist wieder 0, das ist einfach automatisch, wenn wir eine Long-Variable definieren, wird sie automatisch auf 0 gesetzt. Jetzt fragen wir uns aber hier, ist dieses if erfüllt? Das war bisher immer nie erfüllt, weil n immer ungleich 0 war. Jetzt ist n aber 0. Das heißt, wir kommen hier in diesen if-Zweig rein und führen also zum ersten Mal irgendein Return aus, nämlich Return 1. Wo wird jetzt diese 1 hin zurückgegeben? Naja, praktisch an die Stelle des vorherigen Aufrufs, wo wir Factorial von 0 aufgerufen hatten, also praktisch hierhin. Hierhin wird die 1 zurückgegeben. Das heißt, wir braten das wieder vom Stack runter, also vorher, nachher, ja, und können jetzt hiermit weitermachen. Hier haben wir jetzt also das Ergebnis Factorial von 0 von dem vorherigen Stack sozusagen erhalten, die 1, können hier temp auf 1 setzen, ja, und dann können wir auch diesen Return hier ausführen, denn wir müssen jetzt n, das war 1, mal temp, das ist auch 1, haben wir ja gerade gekriegt, ausrechnen. Also 1 mal 1 gleich 1 geben wir zurück. Wohin geben wir es zurück? Naja, an die Stelle von dem Aufruf von letzten Mal. Ja? Nämlich praktisch ja, hierhin. Das heißt, jetzt können wir temp auch wieder setzen, weil wir ja Factorial von 1 ausrechnen sollten in dem aktuellen Stackframe, ja, und das ist 1, und das können wir hier wieder zurückgeben. Das heißt, jetzt haben wir n, das war 2, mal Temp, das war 1, und können jetzt unsere 2 zurückgeben. Wohin geben wir sie zurück? Naja, wieder dahin, aber an die vorherig halb erledigte Aufgabe. Und das war die Aufgabe, Factorial von 3 auszurechnen. Ja, Temp ist jetzt also 2 und was wir zurückgeben, ist 3 mal 2, also 6. Ja? Und das geben wir wohin zurück? Jetzt an diese Stelle. Weil da haben wir ja auch mal einen halb erledigten Aufruf gehabt, als wir Factorial von 3 aufgerufen haben. Und jetzt können wir also CCC auf 6 setzen und hier in dem Code weitermachen. Das heißt, wir nehmen den gleichen Stackframe und rechnen damit weiter mit den lokalen Variablen. Die ändern sich dann, passiert noch irgendein Kram, lalalala. Irgendwann ist die jetzt pfirsichfarbene Methode auch mal fertig. Die hat aber auch mal irgendwer aufgerufen und da wird dann das Ergebnis wieder hingegeben und so weiter und so fort. Okay? Das heißt, bitte sehr. Ja. Ja, also das habe ich verstanden. Okay, ich wiederhole es nochmal. Die Frage Ware. Ich humple ein bisschen, Sportverletzung. Warum führe ich denn eigentlich in den Sachen immer den Else-Zweig aus, bis auf das eine Mal, wo wir hier oben waren? Nur dieses Mal bin ich ja hier in Return 1. Ja? Und die Antwort ist, ich frage ab, ist n gleich 0? Bei den Sachen ist n aber nie 0. Da lande ich immer im Else-Zweig. What the? Das doch, das spare ich mir, weil ich ja erstmal rufe ich ja diese Zeile auf. Ja? Und diese Zeile, da mache ich jetzt hier wieder einen neuen Aufruf. Also nehmen wir mal an, Sie sind hier. Ja? Dann gehen Sie in diese Factorial rein, long temp, bei dem if, nee, n ist nicht gleich 0, also gehen Sie hier in den Else-Zweig, also ist die nächste Anweisung, temp ergibt sich aus und jetzt kommt ein Aufruf. Ja? Dieser Aufruf führt aber dazu, dass ich wieder neu in dieselbe Methode reingehe, auf einem neuen Stackframe und dann komme ich auch wieder nur bis hierhin. Ja? Jetzt kann ich aber zum ersten Mal, wenn ich hier oben in dem Beispiel bin, hier 1 zurückgeben, weil n 0 ist. Und wohin gebe ich es zurück? Naja, hierhin. Das heißt, zum ersten Mal kann ich diese Zeile ganz ausführen und temp auch wirklich den Wert zuweisen. Und als nächstes mache ich dann zum ersten Mal in der halb erledigten Aufgabe, die diesem Stackframe entspricht, diese Zeile. Die führe ich zum ersten Mal überhaupt aus. Ja? Das ist das, was ich meine mit halb erledigte Aufgabe. Sie fragen sich, warum hat der Typ nicht OC fertig gelernt? Und ich sage, ja, weil die Oma reingekommen ist und ihm den Zwetschgenkuchen angeboten hat. Ja? Warum wird die Zeile, die hier in Rot ist, nicht ausgeführt? Ja, die konnte vorher noch nicht ausgeführt werden, weil ich das andere Ergebnis noch nicht hatte. Jetzt habe ich das Ergebnis, ja, Kuchen fertig gegessen, jetzt kann ich OC zu Ende lernen. Ja? Ich brauche erst ein Return von dem Aufruf Factorial von 0. Ja? Und wo in Factorial von 0 dann retourniert wird, ist mir eigentlich egal. Ich weiß, ich habe Factorial von 0 aufgerufen, das will ich haben und da kann ich von der Methode kann ich einen Return erwarten. Wie das die Methode macht, ist mir sozusagen schieden Didi. Ja? Und zum ersten Mal kriege ich was mit dem ich wirklich was anfangen kann die rote Zeile ausführen. Und das kann ich jetzt in all den anderen halb erledigten Aufgaben auch. Ja? Das heißt, das ist praktisch so dieses Beispiel. Ja? Das heißt, der Stack wird jetzt ganz schnell wieder kleiner. Hep, 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 hep. Ja? Also zuerst wird er größer, also hier statisch, dann wird der Stack erst größer und dann wird er wieder kleiner. Ja? Und das ist im Prinzip das Gleiche wie mit allen Aufgaben im Leben. Manche haben so viele Aufgaben, dass ihre Stacks nie kleiner werden. Die haben irgendwann Burnout. Ja? Also Burnout ist dann, wenn der Stack nicht hinreichend schrumpft. Bitte? Ja.
Warum haben wir dann bei dem nächsten Camp dann 1? Weil da steht ja, das Camp ist dann dieses Factorial n minus 1, aber ja. N war ja 0.
Nee, n war 1. Und wenn ich Factorial von 0 habe, dann ist es ja 1. Und Factorial von 0 ist 1, weil ich in der dritten Zeile Return 1 gehabt habe. Ja? Ja, okay, kein Problem. Also. Wir gehen nochmal durch. Ja. Also, wir starten, wollen Factorial von 3 berechnen. Um Factorial von 3 zu berechnen, müssen wir Factorial von 2 berechnen. Um Factorial von 2 zu berechnen, müssen wir Factorial von 1 berechnen. Um Factorial von 1 zu berechnen, müssen wir Factorial von 0 berechnen. Factorial von 0 können wir aber fertig berechnen, weil if n gleich 0, return 1. Ja? So, jetzt wird 1 zurückgegeben, also können wir jetzt auch Factorial von 1 berechnen. Weil Factorial von 1 ist nichts anderes als 1 mal Factorial von 0, also 1 mal 1. Und wenn ich das habe, kann ich auch Factorial von 2 berechnen, das ist nichts anderes als 2 mal Factorial von 1, also 2 mal 1 gleich 2. Jetzt kann ich auch Factorial von 3 berechnen, das ist nichts anderes als 3 mal Factorial von 2. Das weiß ich aber, das ist 2, also 3 mal 2 ist 6. Fertig. Ja? Gut. Also und Sie sehen, vorher haben wir die Sache gehabt, wenn zwei verschiedene Methoden sich aufrufen und da gibt es genauso halb erledigte Aufgaben, wie wenn Sie die Methode sich selbst aufruft. Das heißt, da gibt's kein Verständnisproblem sozusagen. Ja, weil egal, was ich aufrufe, ich lasse immer ein paar halb erledigte Aufgaben zurück. Sonst noch Fragen zu Rekursion? Ja? Also Rekursionen, rekursive Definitionen sind erstmal oft so, dass man nicht direkt durchschaut, was das Ergebnis ist. Ja? Man kann sie aber über Stacks sozusagen explizit machen oder auflösen. Ja? Man kann also den Vorgang des Berechnens richtig sich klar machen. Und es gibt in der diskreten Mathematik auch eine Unterabteilung, die beschäftigt sich mit Rekursionsgleichungen. Das sind also dann Gleichungen der Form, keine Ahnung, mal ein Beispiel hinschreiben, ja. Mal schauen. Also sowas wie f von n gleich 1/2 f von n minus 1 plus f von n minus 2 hoch f von n hoch 5. Ja. Also das ist jetzt sicherlich eine unlösbare Rekursionsgleichung, aber wenn Sie Rekursionsgleichungen haben, die jetzt so sind, dann können Sie die auf jeden Fall lösen. Ja? Und das, die Lösungstheorie von Rekursionsgleichungen weist ziemlich interessante Parallelen zur Lösungstheorie von gewöhnlichen Differentialgleichungen auf. Ja? Weil eine Differentialgleichung ist ja zum Beispiel f von n gleich 1/2 d nach dn f von n plus d2 nach dn Quadrat, f von n plus 15 d3 nach dn hoch 3 f von n. Ja? Das wäre jetzt, wobei eigentlich sollte man hier totale d's hinschreiben, dann habe ich auch eine gewöhnliche Differentialgleichung, keine partielle Differentialgleichung. Ja? Sowas. D nach dn. Ja? Und diese Art von Differentialgleichung kennen Sie aus der Physik, die gibt es auch in der Chemie, die gibt es an jeder Ecke in der Naturwissenschaft. Ja? Gibt es auch in der Zoologie, also Populationsdynamiken zum Beispiel. In meiner Social Computing Vorlesung habe ich gerade was über Infektionskrankheiten erzählt, also epidemiologische, seuchentheoretische Sachen können Sie damit beschreiben. Allerdings effizienter noch, wenn Sie natürlich diese Dynamik von wer ist für eine Krankheit empfänglich, wer hat sie schon, wer ist schon immun, wenn Sie diese Dynamik auf Kontaktnetzwerken rechnen. Ja? Also zum Beispiel HIV, ja, Sie erinnern sich, obwohl, na, Sie erinnern sich nicht, da waren Sie noch gar nicht geboren, aber in den 80ern hat man sich halt gefragt, die HIV-Epidemie, wie die in der westlichen Welt zum ersten Mal aufgeschlagen ist. Ja? Und da gab es ja zum Beispiel diesen bekannten kanadischen Airline-Steward, der es ordentlich hat krachen lassen. Ja? Und mit dem zusammen, da hat man halt Graphen gebraucht, die halt wieder beschrieben haben, wer hat mit wem sexuellen Kontakt gehabt. Ja? Und auf diesen Graphen kann man natürlich Ausbreitungen von solchen Seuchen viel effizienter rechnen. Weil es ist ja klar, es gibt Leute, die haben halt mehr Kontakte als andere. Und die sind natürlich jetzt solchen politisch im Sinne von Aufklärung zum Beispiel viel wichtiger zu erreichen oder im Sinne von Impfprogrammen. Deswegen ist zum Beispiel eine gute Impfstrategie nicht, die Leute randomisiert zu impfen, sondern randomisiert Leute zu bestimmen und deren Freunde zu impfen. Warum? Weil Leute, also die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Zahl der Freunde ist ein sogenanntes Power Law, die geht im Prinzip wie 1 durch n hoch irgendwas. Ja? Und das können Sie auch in Facebook sich klar machen. Ja, also da muss man keine Airline-Stewards heranziehen. Das ist praktisch so eine Funktion. Also praktisch n hoch minus Alpha. Ja? Es gibt also wenige Leute mit sehr vielen Freunden oder wenige Leute mit sehr vielen Kontakten und viele Leute mit sehr wenigen Kontakten. Ja? Und über diese Freundesimpfstrategie erwischen Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit die Leute, die viele Kontakte haben. Ja? Das heißt also, eine Sache ist, diese Infektionsdynamiken mit Differentialgleichungen zu rechnen oder Differenzengleichungen, Rekursionsgleichungen. Und eine andere Sache ist, diese Modelle direkt auf den sozialen Netzwerken zu simulieren, was ein bisschen schwierigere Aufgabe ist. Ja? Also Konfigurationsmodell und so ein Kram. Ja. Aber das ist sozusagen die Anknüpfung ans echte Leben. Ja, also wenn Sie, nehmen wir mal an, es gibt ein Impfmittel für HIV, wen impfen Sie zuerst? Ja. Und wie gesagt, eine mögliche Strategie ist nicht randomisiert zu impfen, sondern mit dieser anderen Strategie. Im Übrigen, Sie wissen es ja auch selbst, im Falle von Grippe zum Beispiel sehen ja die Impfpläne vor, zuerst die Polizisten, dann die Krankenschwestern, dann die Ärzte und dann den Rest. Warum? Weil diese Leute natürlich mehr Kontakte haben als andere. Also im Fall von AIDS, na gut, das ist jetzt diskriminierend zu sagen, die Airline-Stewards, das stimmt natürlich nicht. Aber Sie müssen natürlich schauen, dass Sie die Leute impfen, die halt viel rummachen. Ja, das ist halt wichtig. Wer auch immer das ist. Bitte sehr. Ja.
Weil zum Beispiel Faculty, das könnten wir doch auch mit einer normalen Schleife programmieren.
Richtig.
Was ist denn dann effizienter?
Also hier kam die Frage auf, wenn wir Faculty ganz normal, wie wir es auch schon gemacht haben, mit einer Schleife programmieren können, warum haben wir denn dann überhaupt ein Incentive, es rekursiv zu programmieren? Ja? Was ist effizienter? Und das ist eine sehr intelligente, aber auch sehr tiefgehende Frage, denn diese Rekursionen oder Definitionen mit Hilfe von Rekursionen sind ein sehr elegantes Mittel von sogenannter funktionaler Programmierung. Funktionale Programmierung ist nicht wie die prozedurale eine Problemlösung durch schrittweise Angabe von Rezepten, sondern im Grunde genommen durch eine sehr stark verschachtelte Angabe von rekursiven Beziehungen zwischen Objekten. Und der Computer wertet die schrittweise aus. Ja? Und das ist deswegen manchmal effizienter, weil Sie von einer langen Liste, ja, wenn Sie eine lange Liste verarbeiten wollen und Sie kennen die Liste aber noch nicht, sondern müssen erst die Listenelemente selber berechnen, ja, dann kann es schlecht sein, wenn Sie die Liste zuerst ganz berechnen, weil die ja vielleicht riesiges viel Speicher wegnimmt und weil Sie ewig auf die Ergebnisse warten müssen, sondern Sie berechnen erst einen Teil der Liste, machen dann wieder einen Teil Auswertung, wieder einen Teil Berechnung der Liste und so weiter. Das nennt sich, ist sehr vereinfacht, das nennt sich Lazy Evaluation. Also ich bin faul. Ich weiß zwar, die Liste gibt's, aber ich nehme mir nur so viel, wie ich brauche, um mein aktuelles Problem zu lösen. Und dieser Stil, funktionale Programme zu schreiben, der liefert sehr kurze Programme, und die natürlich auch wieder auf Fehler ganz anders systematisch checkbar sind. Ja? Das heißt also, funktionale Programmierung ist was eigene Vorteile hat, und das bedient sich sehr stark der Rekursion als Stilmittel. Deswegen habe ich Ihnen einfach mal das zeigen wollen, wie das prinzipiell geht. Ja? Und es ist natürlich auch interessant, weil ich auf diese Weise den Callstack einführen konnte und Ihnen ein bisschen eine Idee gebe, was heißt es, jede Menge halb erledigte Aufgaben zu haben. Okay? Gut. Noch weitere Fragen? Okay, gut. Dann beenden wir das und kommen zu Drogen. Nein, wir kommen zu einer anderen Art, Dinge zu handhaben, nämlich zum Hashing. Ich schreibe Ihnen, wie gesagt, hier immer drunter, auf was das basiert. Grundsätzlich nochmal zur Wiederholung, Background Reading für diesen Teil ist das Buch von Herrn Mehlhorn Sanders. Algorithms and Data Structures, the Basic Toolbox. Das gibt's auch auf Deutsch. Algorithmen und Datenstrukturen, grundlegende Methoden oder so heißt es. Ist so ein dünnes Heftchen. Gibt's n-mal in allen möglichen Bibliotheken, in allen möglichen Auflagen. Das ist, wenn Sie es nachlesen wollen, braucht man jetzt aber nicht unbedingt, würde ich mal sagen. Ja, gut. Ja, Hashing. Was soll das? Also, schauen wir uns mal ein bisschen an, wie Java mit Strings umgeht. Wir haben ja uns angesehen, Strings sind Objekte. Das heißt, wie alle anderen guten Objekte auch, haben sie eine Menge von Attributen und eine Menge von Methoden, die man auf Strings ausführen kann. Ja? Und Servus. Oder war da ein Käfer? Nein, gut. Also, okay, irgendwas anderes. Naja, also Strings haben als Attribute natürlich irgendwie sowas Ähnliches wie ein Array von Zeichenketten, von Zeichen, wo natürlich diese Zeichenketten wie die, dumm, die, die, d, i, d, u, m, d, i, d, e, i irgendwo abgespeichert sind. Und es gibt, wenn Sie sich das anschauen in der Java Class Library, irre viele Methoden, die diese Klasse hat, um Strings aufzuspalten, Substrings zu berechnen, allen möglichen Krempel. Ja, gut. Und das ist soweit nicht weiter mystisch. Das heißt, die Klasse String verwaltet konstante Zeichenketten. Wenn Sie Zeichenketten wollen, die Sie erweitern können, dann müssen Sie eine andere Klasse nehmen, die heißt String Buffer. String Buffer, da können Sie dann so Sachen machen wie, hier unten, String Buffer, Some String Buffer ergibt sich aus New String Buffer, initialisiert mit dieser Zeichenkette, und da kann ich jetzt zum Beispiel diese drei H's noch anhängen. Das kann ich jetzt hier mit dem String nicht machen. Ja. Und wir wissen, wir können natürlich zum Beispiel hier mit dem Equals fragen, sind zwei Strings gleich? Ja, so. Wann sind zwei Strings gleich? Ja, die Antwort ist, wenn sie dieselbe Zeichenkette darstellen. Ja. Jetzt ist es aber so, wir haben ja bei dieser philosophischen Diskussion bei das Gleiche und dasselbe schon mal darüber resoniert, wie oft es die Zahl 3 gibt. Ja. Und sind zu dem Schluss gekommen, philosophisch, die Zahl 3 gibt es nur einmal. Sie können 3 € im Geldbeutel haben, Sie auch, aber die Zahl selbst, die gibt's nur ein einziges Mal. Und im Grunde genommen übernimmt Java diesen Gedanken. Ich könnte zwar 2 String-Objekte haben, die den gleichen Zeichenketteninhalt haben, das macht man aber in Java nicht so, sondern man sagt sich, den Test auf Strukturgleichheit ersetze ich einfach durch den Test auf dasselbe. Das geht natürlich nur dann, wenn eine bestimmte Zeichenkette, eine bestimmte konstante Zeichenkette auch nur einmal im System vorkommt. Ja? Das heißt also, die Zeichenkette, die dumm, die die, ist genau wie die Zahl 317, die gibt's nur einmal. Selbst wenn es einen zweiten String gibt, der denselben Wert hat, dann behandle ich das so, als wenn es diese Sache nur einmal gäbe. Das heißt, statt zeichenweise zu vergleichen, ja, was teuer wäre, weil ich einfach die Strings der Länge nach durchgehen muss, ersetze ich den Equals-Vergleich einfach durch den Ist-Gleich-Ist-Gleich-Vergleich, den, also den Vergleich auf dasselbe, und sage einfach, zwei Strings sind dann genau gleich, im Sinne von sind dann genau dasselbe, wenn sie auch dasselbe Objekt sind. Das heißt, ich lasse es gar nicht zu, dass es zwei verschiedene Strings gibt, die denselben Inhalt haben. Ja? So, das können wir jetzt erstmal so hinnehmen, macht Sinn, weil dann der Equals-Vergleich nicht mehr O von N kostet, sondern nur noch O von 1. Ja? Ich muss ja nur gucken, sind die Referenzen gleich, zeigt es auf dasselbe Objekt. Ja, Sie stimmen dazu, nehme ich an, exzellent. Gut, was muss ich jetzt also tun, ja, wenn ich das machen will? Ich muss offensichtlich alle Strings, die es zum aktuellen Zeitpunkt gibt, irgendwie in der Struktur verwalten. Ja, muss. Oder auch Backhand, ja, ist auch gut. Ja. Aber so fest, dass es blutet, das ist wichtig, ja, sonst hören Sie nie auf. Gut. Also was ich machen muss, ist also in diesem Stringpool zu schauen, es gibt jetzt ein neues Stringobjekt, habe ich das Stringobjekt schon oder habe ich es noch nicht? Ja? Das ist dann natürlich die Aufgabe. Wenn ich diesen Trick mache, muss ich diese Art von Set-Semantik auf meinem Stringpool natürlich haben. Ja? Also muss ich bei einem neu einzutragenden String dieses Ding nachgucken. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist Nachgucken realisiert? Wie könnte man das machen? Nachgucken, wie mache ich es? Ja, nehmen wir an, Sie haben einen Sack Kartoffeln und die sind alle unterschiedlich. Und Sie fragen sich, habe ich die eine Kartoffel schon drin oder nicht? Was können Sie machen? Hm? Alle einmal durchschauen. Ja, genau, Sie gießen den Sack aus und machen, ah nee, das ist sie nicht. Oh, shit, auch nicht. Ja, Sie müssen jedes Ding durchgucken. So, jetzt sind wir ja aber gestartet mit dem Anspruch, wir wollen nicht equals als zeichenweisen Vergleich machen. Wäre das dann intelligent, wenn wir diese Kartoffelsack-Methode für den Stringpool nehmen? Nee, weil dann müssten wir zumindest zum Zeitpunkt des Initialisierens von einem neuen String ganz viele Strings durchgucken. Ja? Nachher beim Vergleichen vielleicht nicht, aber am Anfang. Bitte.
Kann man irgendwie so machen, dass man sagt, zum Beispiel, man nimmt von allen den ersten Buchstaben,
ja,
und dann fallen quasi die raus, wo es nicht gleich ist, dass man es quasi gleichzeitig irgendwie.
So, also hier war der Vorschlag, man vergleicht erst die, die mit dem ersten Buchstaben übereinstimmen. Dann hat man schon mal alle weg, die im ersten Buchstaben nicht übereinstimmen. Aber dann können Sie keinen Sack haben, weil ein Sack ist gerade dadurch gekennzeichnet, dass er keine Ordnung hat. Wenn wir das machen wollen, was Sie machen wollen, müssten wir sortieren, beziehungsweise wir müssten eine geordnete Struktur machen. Das kriegen wir später, wie wir Ihren Vorschlag umsetzen. Der ist absolut intelligent, nur nicht das, was wir hier wollen. Wir wollen nur erstmal feststellen, dass die Kartoffelsack-Methode keine besonders gute Idee ist. Ja? Also müssten wir uns überlegen, was können wir stattdessen machen. Verschiedene Ideen. Erste Idee, wir packen unsere ganzen Strings nicht in so einen Sack, sondern in eine Sequenz. Also wir kennen schon Sequenzen, ja? Aber wenn wir hier alle durchsuchen müssen, haben wir nicht viel gewonnen. Wir können zwar mit O von 1 sagen, gib mir den 322. String, aber das ist ja nicht nützlich, wenn wir nach dem Wort, was weiß ich jetzt, wir haben Hannah schon drin, jetzt wollen wir einen neuen String Hannah machen, ja, ist der schon drin, dann muss ich ja immer noch alle nachgucken, kann ich sie halt in der Sequenz alle nachgucken, ist immer noch O von N, also eher schlecht. Zweite Idee geht schon mehr in Ihre Richtung. Wir sortieren das Ganze wie in einem Telefonbuch. Ja? Das heißt, ich habe Ihnen ja schon mal gesagt, wie gucke ich in einem Telefonbuch nach? Wenn ich wissen will, steht die Hanna im Telefonbuch. Nehmen wir mal an, die werden nach Vornamen sortiert wie in Island. Ja? Prima. Ja, Hanna Siegthorsdottir. Sehr geil. Was mache ich? Also ich gucke halt, ich schlage das Ding in der Mitte auf, dann gucke ich, bei welchem Buchstaben bin ich. Bin ich zum Beispiel bei M, dann weiß ich, ich muss in der vorderen Hälfte weitersuchen. Dann schlage ich von der vorderen Hälfte wieder in der Mitte auf und schaue, wo bin ich jetzt. Bin ich zum Beispiel bei C, muss ich also in der zweiten Hälfte der oberen Hälfte nachgucken. Ja? Und das ist sogenannte binäre Suche, die setzt aber voraus, dass meine Strings lexikografisch sortiert sind. Da brauche ich wie viele Schritte, können wir uns überlegen. Ich behaupte, ich brauche Logarithmus von n viele Schritte, wenn ich n viele Einträge im Telefonbuch habe. Ja? Kann jeder mal überlegen, warum das wohl so ist. Wie oft kann ich ein Telefonbuch halbiert aufschlagen und die Hälften wieder halbiert? Naja, also erstmal ein halb, dann mal ein halb, mal ein halb, mal ein halb. Wie oft kann ich das machen? Naja, Logarithmus von so vielen Malen halt. Ja? Ist logisch. Okay? Logarithmus zur Basis 2 natürlich. Okay? Deswegen ist so binäre Suche eigentlich eine ganz clevere Idee, setzt aber Sortierung voraus. Ja? Und ich habe immer noch log n. Jetzt fragen wir uns, geht das Ganze auch mit konstantem Aufwand? Und ja, ich würde die vielen doofen Worte nicht machen, wenn es nicht gehen würde. Und es geht mit Hashing. Okay? Hashing ist nichts anderes als eine Wörterbuch-Idee. Und die geht so. Ja? Ich habe Objekte. Ob das jetzt Kühe, Raddampfer oder Strings sind, ist uns eigentlich egal. Ja? Und diese Objekte, die seien jetzt mal Elemente E, einer Datenstruktur. Und diese Elemente E, wie gesagt, ob Dampfer, Autos oder Strings, jedes Element hat einen Schlüssel. Diese Idee kennen wir schon von Datenbanken. Ja? Und dieser Schlüssel wird bezeichnet mit Key von E. Ja? Gut. Und was können jetzt zum Beispiel solche Keys sein? Naja, bei String-Objekten kann Key die Zeichenkette selbst sein oder irgendeine Integer-Kodierung davon. Also beispielsweise, wenn ich jedem Buchstaben im Alphabet eine Zahl zuweise, dann kann ich jetzt eine Prim-Kodierung oder irgendwas machen. Also ich kann auf irgendeine Art, interessiert uns nicht, diese Zeichenkette in eine Zahl umwandeln. Ja? Bei Fahrrädern können wir Rahmennummern haben, bei Professoren Personalnummern, was auch immer. Ja? Das heißt, Sie können sich zu jedem Objekt so ein Key zusammenbauen. Bei Java-Objekten ist eine mögliche Idee sozusagen diese kleine Adresse, die wir uns in unserem virtuellen Speichermodell immer aufgeschrieben hatten, zu nehmen. Also praktisch die Referenz selber. Ja? Gut. Jetzt nehmen wir mal an, K bezeichnet die Menge aller Schlüssel, die wir zu so einem Elementtyp haben können. Und dann soll es eine sogenannte Hash-Funktion geben, die aus dieser Menge der Schlüssel abbildet in eine Indexmenge. Diese Indexmenge läuft von 0 bis m minus 1, hat also m wie Mutter viele Einträge. Okay? So, und dann habe ich es natürlich relativ leicht, ja? Weil dann speichere ich mir auf eine clevere Art, und wir werden sehen, was clever ist, diese Elemente und ihre Keys in ein Array. Ja? Wenn ich nun also ein Element E suche, was mache ich dann? Ich schaue mir den Schlüssel an, wende auf den Schlüssel Key von E die Hash-Funktion an. Die Hash-Funktion gibt mir einen eindeutigen Index in meinem Array. Und da kann ich sofort hingehen und kriege das Element. Ja? Das heißt, ich habe praktisch diese zwei Schritte. Wenn diese zwei Schritte nicht so komplex sind, dann, wir werden sehen, die kann man in konstanter Zeit hinkriegen, zumindest im Mittel, dann habe ich genau das realisiert. Ich kann in konstanter Zeit nachgucken, ob der String schon drin ist. Das heißt also, ein Telefonbuch, wenn ich da den Namen nachgucke, das hat log n viel Suchaufwand wegen der binären Suche. Dieses Hashing können wir uns vorstellen wie so einen kleinen Taschencomputer, wo Sie einfach den String eingeben und der Computer sagt Ihnen ja oder nein. Das heißt, der hat diese zwei Schritte drin. Key berechnen und zum Key den Hashwert berechnen. Hashwert ist also dieser Index, der irgendwo zwischen 0 und m minus 1 ist. Und was wir auf diese Weise erreichen, ist eine Datenstruktur, die man Hashmap nennt, ja, oder auch assoziatives Array oder auch Hashtabelle. Und die speichert also diese Elemente unter ihrem Key oder genauer gesagt unter dem Index, der zu dem Key gehört, in ein Array mit m Elementen ab. Das ist der ganze Witz. So. Und dann können wir natürlich in diese Hashmap auch einfügen. Das heißt also, wenn ich das Element E in meine Hashmap einfüge, was muss ich machen? Ja, dasselbe wie beim Suchen. Ich berechne mir den Key von E, berechne mit der Hash-Funktion den Array-Index, der zu dem Key gehört, und speichere das Element an dieser Stelle des Arrays rein. Genauso löschen funktioniert genauso. Gleiche Technik. Ja? Ich kann ein Element löschen oder ich kann auch einen bestimmten Key löschen. Ja, das ist eigentlich wurscht. Wenn ich einen Key lösche, muss ich nur die Hash-Funktion anwenden. Dann gehe ich zum Array, weiß, in welchem Kästchen das ist, nehme es raus, schmeiße es weg. Löschen, leicht gemacht. So, Find Key ist auch relativ simpel. Ja. Ich suche das Element mit Schlüssel so und so. Ja. Das heißt, ich weiß den Schlüssel. Was mache ich wieder? Ich nehme die Hash-Funktion, wende sie an, dann kriege ich den Index, schaue nach, ist da was drin? Ja? Wenn ja, gib das raus, was drin ist. Wenn nein, gib irgendwie ein spezielles Bottom-Element zurück, dieses, was wir vorher als Head der Tabelle hatten. Ja? Das macht man. Okay. Das ist also soweit gut. Und das Schöne ist, alle diese Operationen sind in konstanter Zeit erledigbar. Jetzt können Sie sagen, ja, warum nimmt die ganze Welt dann nicht Hash-Tabellen her? Bitte sehr.
Ich verstehe jetzt noch nicht so ganz, wenn ich jetzt beispielsweise, sagen wir mal, ein Telefonbuch habe, ja, und es hat halt lauter Name,
ja,
dann ist ja quasi jetzt, sage ich mal, der Nachname Müller ist jetzt der Key.
Ja, denkbar, ja.
Na,
da kriegen
wir, in welcher Stelle Müller in meinem Array stehen müsste.
Da gebe ich Ihnen nachher Beispiele, wie das geht, mathematisch. Ja, weil wir werden nämlich noch sehen, dass der Erfolg dieses ganzen Dings steht und fällt mit der Konstruktion dieser Hash-Funktion. Das heißt, Sie müssen diese Hash-Funktion mathematisch clever konstruieren. Und wenn Sie sie doof konstruieren, dann passieren Unfälle, die werden uns auch anschauen. Ja? Gut, aber wichtig ist, um da nochmal drauf zurückzukommen, das ist alles in konstanter Zeit. Jetzt also meine provokative Frage, warum nimmt die ganze Welt nicht Hashmaps her? Ja? Die Antwort ist, Sie ahnen es schon, es gibt bestimmte Operationen, die sich nur äußerst schwer damit realisieren lassen. Ja? Eine Operation ist zum Beispiel die, nicht, gib mir die Telefonnummer zur Katharina Müller, ja? Weil das ist halt einfach. Raussuchen, Hash-Funktion anwenden, zum Array gehen, Fächer raussuchen, Telefonnummer hier bitte. Viel schwieriger oder nahezu unmöglich ist die Aufgabe zu sagen, gib mir die Telefonnummer, die auf Katharina Müller folgt. Was ist die nächste Person im Telefonbuch? Ich weiß es nicht. Gib mir deren Nummer. Ja? Jetzt können Sie sagen, ja, das ist ja eine Schwachsinnsaufgabe, die braucht man ja nie. Doch, die braucht man beim Suchen. Ja? Wenn Sie sagen, ich suche nach was, ich weiß, es ist hinter irgendwas anderem, ich weiß aber nicht, wie das Ding heißt, dann ist es durchaus für die Praxis relevant zu sagen, gib mir das nächste Element nach dem Element mit Key so und so. Ja? Das ist aber eben schwierig, weil ich weiß ja nicht, was es für ein Element ist, also kann ich auch nicht den Key ausrechnen und kann auch nicht ausrechnen, was der entsprechende Array-Index dazu ist. Und es ist schon gar falsch zu sagen, ich nehme den Array-Index von dem, nach dem ich was suche und nehme dann das nächste Array-Feld. Weil da kann ja was ganz anderes drinstehen. Wir werden nämlich sehen, dass die Anforderung an so eine Hash-Funktion nämlich die ist, dass diese Hash-Funktion verschiedene Sachen erfüllen muss. Sie soll platzsparend sein. Das heißt, wenn ich n Werte in ein Array der Größe m abbilde und m ist sehr, sehr viel größer als n, dann mag das irgendwie clever sein, ja, aber dann habe ich nicht viel gewonnen. Das wäre so ähnlich wie ein Telefonbuch mit 50 Milliarden Einträgen, von denen aber nur 500 ausgefüllt sind. Ja, das ist eine wahnsinnige Platzverschwendung. Das heißt, diese Funktion soll irgendwo ein bisschen platzsparend sein. Zweitens, sie soll gut über die Tabelle streuen, über unser Array. Wir werden den Grund noch sehen. Ja. Es ist also nicht angesagt, dass der Mensch hierhin abgebildet wird, der Mensch dahin, also dass es immer so eins weitergeht, weil wir dann nämlich beim Einfügen Riesenprobleme kriegen werden, wie Sie sehen werden. Ja. Und auch ganz wichtig, diese Hash-Funktion muss natürlich leicht zu berechnen sein. Wenn es schon 20 Jahre dauert, bis ich zu einem Element den Hash-Wert kriege oder zu einem Key von einem Element, ja, dann ist ja nicht viel gewonnen. Das heißt, sowohl die Key-Funktion als auch die Hash-Funktion müssen effizient, im besten Fall O von 1, berechenbar sein. So, nochmal zwei Folien zurück. Ja. Das ist also die Situation, wie sie sich darstellt. Ja. Also ich habe zum Beispiel diese Keys hier, 22, 2, 1, 19, 84, 7 und 11. Und das ist mein Array der Länge m, hat also Indizes von 0 bis m minus 1. Und offensichtlich ist die Hash-Funktion so, dass sie 22 auf 30 abbildet, 2 auf 663, 1 auf 121 und so weiter und so fort. Und an jeder Stelle in diesem Array steht jetzt eine Referenz auf ein Objekt und dieses Objekt enthält den Key und auch wiederum eine Referenz auf das Element E. Ja? Und wenn ich jetzt so eine Struktur habe, ja, dann kann ich dieses Element, was jetzt hier mit dem Key 22 hat, das bezeichne ich einfach mal als 22. In Java würde das zum Beispiel so aussehen, ich habe eine Klasse, die diese kleinen Kästchen realisiert, ja, auf die dann gezeigt wird aus dem Array. Und diese Klasse nennen wir Item und die ist mit zwei Unterklassen parametrisiert, nämlich einmal mit dem Elementtyp, also was will ich denn in die Hash-Tabelle reinpacken, Fahrräder, Tanker, Strings, Namen, was auch immer. Ja. Und die Keys, die haben natürlich auch wieder einen Typ, ja? Also zum Beispiel Integer oder irgendwas, was sich halt als Schlüssel eignet. Okay? Und dann ist klar, was enthält ein solches Objekt, was enthält so ein Kästchen? Naja, so ein Kästchen enthält einen Key und oder eine Referenz auf den Key, je nachdem, Key-Objekt oder vielleicht, wenn das primitiv ist, auch den Wert selbst und eine Referenz auf dieses Element-Ding, was auch wieder ein Objekt ist. Ja? Das heißt, das ist die Struktur, die entsteht. So ist diese Hashmap grundsätzlich gestaltet. Und manchmal können wir diese komplexe Struktur hier einfach verkürzend so darstellen wie unten. Ja? Und Sie sehen hoffentlich den Zusammenhang. Also statt jetzt immer zu sagen, an der jeweiligen Stelle des Arrays steht ein Objekt und dieses Objekt enthält als Attribute den Key und auch wieder eine Referenz auf das Element, das ist vom Elementtyp. Ja, dann sagen wir einfach, an der Stelle 30 steht der Key 22. Ja, das ist jetzt sehr verkürzend, Sie sehen den Zusammenhang, aber für unsere grundsätzliche Überlegung eigentlich das Wesentliche. Das heißt, das Wesentliche ist ja gerade diese Hash-Funktion. Die Key-Bestimmungsfunktion, da nehmen wir immer mal an, das klappt immer, das sei immer einfach. Ja? Okay, gut. Das sind jetzt diese Geschichten. Okay. Jetzt, wenn diese Hash-Funktion in konstanter Zeit berechenbar ist und jedes Element allein unter einem bestimmten Index gespeichert ist, ja, dann haben wir gesagt, dass sowohl Find, Insert und Remove in konstanter Zeit realisierbar sind. Wie sind die denn realisiert? Naja, offensichtlich Insert Element Type E, also Hash Table, das ist dieses Ding hier, das ist praktisch mein Array, ja, an der Stelle Hash-Funktion angewandt auf Key von E, ergibt sich aus E. Genauer gesagt müsste man natürlich hier hinschreiben, das steht hier unten, Hashtable H von Key von E ergibt sich aus New Item Key von E und E. Ja, das ist jetzt genau der Unterschied zwischen dieser korrekten Darstellung und dieser vereinfachten Darstellung. Das heißt, der Code, wie er hier beschrieben ist, ist also auch nicht jetzt sozusagen ganz richtiges Java, sondern mehr so eine bisschen kondensierte Variante, um es leichter zu verstehen. Okay, gut. Manche geben auf. Wiederschau und tschüssel. Ja, aber sie schauen sich sicher daheim an. Natürlich. Ich bin begeistert. Aber das Wetter ist ja auch schön. Also ich meine, bitte was? Okay, gut. Gut. Also Remove Key ist auch so, dass ich eben den Eintrag an der Stelle H von K auf Null setze. Oder ich kann auch sagen, gib mir das, was den Key K hat, return hashtable H von K. Ja? Also das sind offensichtlich Operationen, die, wenn diese Hash-Funktion in konstanter Zeit selber berechenbar ist, dann sind diese Operationen auch in konstanter Zeit machbar. Ja? Ich denke, das ist relativ einsichtig. So. Jetzt ist es allerdings so, anders gefragt. Schätzung, ja? Wie viele Leute hier in diesem Hörsaal haben am gleichen Tag Geburtstag? Schätzen Sie mal. 50 Leute hier drin?
Zwei oder drei.
Zwei oder drei. Exzellente Schätzung, ja? Wer bietet mehr, wer bietet weniger? Gut. Also, das ist das sogenannte Geburtstagsproblem. Sie haben eine Menge von Leuten und die Frage ist, was für eine Wahrscheinlichkeit hat man, zwei Leute unter diesen zu finden, die am gleichen Tag Geburtstag haben. Ja? Jetzt rechne ich Ihnen das mal vor. Okay? Die Wahrscheinlichkeit, wenn Sie 23 Leute haben, ja, und Sie haben 365 Tage, dann können wir uns erstmal ausrechnen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass I viele Leute nicht am gleichen Tag Geburtstag haben. Also, nehmen wir mal an, wir haben 10 Leute und die wollen Sie alle auf die 365 Tage verteilen. Dann nehmen Sie den ersten und würfeln dem einen Geburtstag zu. Wie viele Möglichkeiten haben Sie? Naja, 365. Ja? Für den zweiten, wie viele Möglichkeiten haben Sie jetzt noch übrig? 364. Ja? Also ist doch, wenn wir jetzt diese klassische Formel günstige durch mögliche anwenden, ja, ist es doch so, dass ich von diesen 10 einfach, oder von den 365, die muss ich sozusagen entsprechend reduzieren. Ja? Also habe ich beim ersten 365, beim zweiten 364 und so weiter. Immer weniger Möglichkeiten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich, wenn ich I Leute verteilen muss auf 365 Tage, dann habe ich doch 365 minus I minus 1 durch 365 viele Möglichkeiten, wenn ich es richtig machen will, wenn ich keine Kollision habe. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit von keine Kollision beim Iten Schlüssel ist durch diese Funktion gegeben. Wenn ich N Schlüssel habe und die ganze Geschichte soll überhaupt kollisionsfrei sein, dann muss ich das logische Und anwenden. Das heißt, bei 23 Leuten keine Kollision heißt, ich darf beim ersten keine Kollision haben, bei zwei Leuten davon keine, bei drei auch nicht, bei vier auch nicht und auch nicht bei 22 von den 23. Das muss ich multiplizieren, logisch Und. Ja? Das heißt, ich muss diese Reihe hier auswerten Und diese Reihe hat genau das Ergebnis, zumindest etwas vereinfacht, ja, beziehungsweise ist einfach nur eine Vereinfachung. Ja. Und wenn ich das ausrechne für 23 Leute und 365 Tage, dann finde ich, dass die Wahrscheinlichkeit, keine Kollision zu haben, weniger als die Hälfte ist. Das heißt, ich habe die Erwartung, dass ich bei 24 Leuten mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit zwei finde, die am gleichen Tag Geburtstag haben. Bei den 50 hier habe ich eine noch wesentlich kleinere Wahrscheinlichkeit, keine Kollisionen zu haben. Ja? So, was hat das Ganze mit Hashing zu tun? Sie ahnen es schon. Die Hash-Funktion bildet ja einen Key auf einen Indexwert ab. Ja? Wenn ich habe aber nur endlich viele Indexwerte zur Verfügung. Und das muss auch so sein, denn ich will ja nicht ewig viel Platz verschwenden. Okay? Das heißt, mein M muss auch klein sein oder zumindest handhabbar klein. Das heißt, wenn die Hash-Funktion Geburtstage hier verteilt, dann ist natürlich die Anforderung, dass sie die Geburtstage nicht so verteilt, dass sie jetzt sagt, irgendwie, sie haben am 1. Januar, sie haben auch am 1. Januar, sie haben auch am 1. Januar, sie am 2., sie auch am 2., sie am 4. Das wäre so eine bisschen bescheuerte Hash-Funktion. Wir wollen, dass sie gut streut und möglichst wenig Kollisionen verursacht. Ja? Und das ist jetzt natürlich schwierig zu machen. Erste Idee haben wir hier gleich schon zur Lösung, haben wir hier gleich schon ausgeschlossen. Wenn die Hash-Werte einfach nur Zufallszahlen sind, zwischen 0 und m-1, ja, dann können wir hier über diese Geburtstagsgeschichte leicht ausrechnen, dass wir auf jeden Fall Kollisionen kriegen. Das heißt, eine rein randomisierte Hash-Funktion ist gar keine so gute Idee. Sie hatten ja aber gefragt, ja, wie geht denn jetzt eine gute Hash-Funktion? Naja, müssen wir uns halt gleich noch überlegen. Ja? Und zwar jetzt. Okay, gut. Ein Beispiel für so eine gute Familie von Hash-Funktionen arbeitet mit Modulo. Ja? Was war Modulo nochmal? Modulo war der Teilungsrest bei der ganzzahligen Division. Ja? Also 12 Modulo 9 ist wie viel? 3. Ja? Weil die 9 geht einmal in 12 rein, Rest 3. Also 12 Modulo 9 ist 3. Jetzt, was ist so sexy an Modulo? Modulo verhält sich auf eine gewisse Art ziemlich erratisch. Ja? Deswegen ist es auch so, dass viele Verschlüsselungsalgorithmen sehr viel Gebrauch von dieser Modulo-Funktion machen. Und Modulo ist auch für Zahlentheoretiker ein ganz besonders gefundenes Fressen. Also Zahlentheoretiker lieben Modulo. Ja? Und das ist jetzt also eine mögliche Art, diese Hash-Funktion zusammenzubauen. Jetzt sehe ich, ich bin schon am Ende. Ja, das heißt, wir machen einfach das nächste Mal diese Geschichte mit dem Hashing weiter. Was wir auch das nächste Mal noch machen, ist suchen und sortieren, dann sind wir fertig. Ja? Das heißt, Sie haben dann schon mal ein paar Beispiele für gute Datenstrukturen kennengelernt. Sie haben kennengelernt, wie man effizient dieses Problem löst. Und glauben Sie mir, Hash-Funktionen sind beim Java-Programmieren ständig am Start. Ja? Und dann suchen, das war auch Ihre Frage, sozusagen, wie sucht man denn? Da kriegen wir auch ein paar Strategien, ja, im Wesentlichen Varianten von binärer Suche. Und zum Schluss machen wir halt noch Sortieren, weil Sortieren ist so das Bread and Butter von Algorithmen. Und dann, Halleluja, sind wir fertig. Nächste Woche, bis dann, tschüssel.